Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Viele hatten es schon Wochen, gar Monate vorher kommen sehen. Anfang Mai 1945, vor 74 Jahren, so hat es nicht nur Hans-Jürgen Bartsch gelernt, war der Zweite Weltkrieg für das Deutsche Reich endgültig verloren. Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht unterzeichnete am 8. Mai die Kapitulationsurkunde.
Wir, die hier unterzeichneten, die wir im Auftrage der Oberkommandos der deutschen Wehrmacht handeln, übergeben hiermit bedingungslos dem obersten Befehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem Oberkommando der Roten Armee alle gegenwärtig unter deutschem Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht wird unverzüglich allen deutschen Land-, See- und Luftstreitkräften und allen unter deutschem Befehl stehenden Streitkräften den Befehl geben, die Kampfhandlungen um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 8. Mai 1945 einzustellen, in den Stellungen zu verbleiben, die sie in diesem Zeitpunkt innehaben, und sich vollständig zu entwaffnen, indem sie ihre Waffen und Ausrüstung den örtlichen alliierten Befehlshabern oder den von den Vertretern der obersten alliierten Militärführungen bestimmten Offizieren übergeben. Kein Schiff, Seefahrzeug oder Flugzeug irgendeiner Art darf zerstört werden. Noch dürfen Schiffsrümpfe, maschinelle Einrichtungen oder Geräte, Maschinen irgendwelcher Art, Waffen, Apparaturen und alle technischen Mittel zur Fortsetzung des Krieges im Allgemeinen beschädigt werden. Unterzeichnet zu Berlin am 8. Mai 1945.
Wir erinnern mit diesem Hörsaal an die Terrorzeit der Nationalsozialisten. Besser noch, Christoph Diekmann erinnert.
Die deutsche Führung glaubte 1940-41 den Krieg gegen die Sowjetunion und damit auf dem europäischen Kontinent sehr rasch gewinnen zu müssen. Von fundamentaler Bedeutung für die deutsche Seite ist nun, dass fast nichts von diesen Vorkriegsplanungen funktionierte. Die Deutschen waren aus dieser Sicht nicht nur ein Volk ohne Raum, sondern viel wichtiger noch ein Volk ohne Zeit. Die Kampfkraft der Roten Armee war weit stärker als erwartet und erhofft. Daher musste 1941 in einem Blitzkrieg die Sowjetunion angegriffen werden.
Christoph Diekmann ist Historiker und beschäftigt sich zeitlebens mit der deutschen Besatzungspolitik in Osteuropa, speziell in Litauen. So werden wir gleich erfahren, dass Litauen stellvertretend für andere osteuropäische Länder steht, in denen die Nazis so unbeschreiblich gewüstet und gewütet haben. Gleich zu Beginn gibt uns Diekmann sogar einen, wie ich finde, sehr guten Überblick darüber, welche Menschen wie und in welcher Zahl in jener fürchterlichen Zeit umgekommen sind. Diekmann ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bern und hat am 21. Januar 2019 an der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn gesprochen zu »Die Zerstörung des Jerusalem Litauens, der Holocaust in Litauen«.
Die Gesamtzahl der Opfer nationalsozialistischer Massenverbrechen liegt bei 12 bis 13 Millionen. Die mit Abstand größte Opfergruppe waren Juden mit 5,8 Millionen. Die zweitgrößte Opfergruppe waren sowjetische Kriegsgefangene mit etwa 3 Millionen. Dann folgen nicht-jüdische sowjetische Zivilisten mit 2 Millionen, polnische Zivilisten mit bis zu 1 Million, Zwangsarbeiter aus ganz Europa und jugoslawische Zivilisten mit je über 300.000 Opfern sowie die Opfer der sogenannten Euthanasie im Deutschen Reich mit ca. 190.000 Opfern. Die Shoah geschah vor allem in Osteuropa. Juden lebten in ganz überwiegender Mehrheit in Polen, der Sowjetunion, Rumänien und Ungarn. 97% der Opfer der Shoah waren nicht deutsche Staatsbürger, sondern lebten nach zeitgenössischer Zählung in über 20 anderen Staaten, nach heutiger Zählung in über 30 anderen Staaten. Der Anteil deutscher Juden an der jüdischen Opferzahl von etwa 5,8 Millionen liegt mit 165.000 Opfern bei 3% nur. Die Shoah geschah also vor allem in Osteuropa, und zwar während des Krieges, in unglaublich kurzer Zeit, in wenigen Jahren, mit dem Schwerpunkt auf der Zeitspanne 41 bis 44. Das wird deutlich, wenn wir uns die chronologische Entwicklung der Opferzahlen vergegenwärtigen. Bis August 1939 ist die Zahl erstaunlich niedrig, liegt bei etwa 1000. Zu einer Zeit, als Japan, die Sowjetunion, Spanien, Italien schon viel, viel mehr Verbrechen begangen hatten. Die Zahl wächst damit, den Überfall auf Polen und in der anderen Kriegführung der Nationalsozialisten und der Ermordung der Euthanasieopfer im Reich bis Juni 1941 auf etwa 200.000. Darunter sind die Opfer der Enthauptung Polens mit über 50.000 Polen und Juden. Die Opfer der Juden im Warschauer Ghetto sind da schon reingerechnet. Aber es ist insgesamt etwa um 200.000. Mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 springt die Zahl dann auf 3 Millionen bis zum Frühling 1942. Von 200.000 auf 3 Millionen. Das sind 2 Millionen Kriegsgefangene. Etwa 900.000 Juden, die bis dahin ermordet wurden. Aber doppelt so viele Kriegsgefangene, 3 Millionen. Von Frühjahr 42 bis zum Kriegsende kommen noch einmal über 9 Millionen Opfer von Verbrechen hinzu. Verbrechen heißt außerhalb regulärer Kriegshandlungen. Keine Soldaten, keine kämpfenden Soldaten. Also es springt in bestimmten Stufen, die ganz deutlich mit dem Kriegsverlauf verknüpft sind. Mehr als die Hälfte aller jüdischen Opfer starb nicht in den 6 Vernichtungslagern durch Gas oder Kohlenmonoxid, sondern über 3 Millionen Juden wurden an Tausenden von Orten erschossen, erschlagen, verhungerten, starben an Krankheiten und Seuchen. Um den geschichtlichen Kontext zu verstehen, muss man sich also diesen Gesellschaften und ihrer Geschichte zuwenden. Das schließt im Falle Polens, der Sowjetunion und in anderer Weise Ungarns die deutsche Besatzung mit ein. Im Falle Rumäniens allerdings weniger, denn dort blieb der deutsche Einfluss recht gering. Und für alle Regionen Europas gilt, dass sich die Gesellschaften während der deutschen Massenverbrechen im Krieg befanden. Ein Faktor, der zwar meist mit erwähnt, aber nicht wirklich in die Analyse einbezogen wird. In den besetzten westlichen Teilen der Sowjetunion gerieten über 2,7 Millionen unter deutsche oder rumänische Besatzung. Gerechnet in den Grenzen von 1941, also inklusive der baltischen Staaten und derjenigen ostpolnischen, westweißrussischen, westukrainischen, rumänischen und ungarischen Gebiete, die 1940 von der Sowjetunion besetzt wurden. Fast alle fielen der deutschen Besatzungsherrschaft zum Opfer, etwa 2,6 Millionen. Allein in Litauen sind bis heute etwa 230 Orte identifiziert, die zu Massengräbern für etwa 200.000 litauische Juden, ca. 5.000 Juden aus dem Deutschen Reich, Österreich und Tschechien sowie ungefähr 900 französische Juden geworden sind. Nun zu Litauen. Ist Litauen 1918 als unabhängiger Staat entstanden? Von Deutschland aus gesehen hinter Ostpreußen und Polen, gemeinsame Grenze mit Lettland, Weißrussland und Polen und Deutschland. Kleines Land. Es war vor allem im Grunde ein polnisch-jüdisches Gebiet mit ganz wenigen Litauern, die aber ab 1939, als Vilnius an Litauen zurückgegeben wurde, nachdem es 1920 völkerrechtswidrig von Polen besetzt worden war, litauisiert wurde, schon in den 2 Jahren, 1939 und 1940. Also es ist im Grunde eine relativ homogene litauische Bevölkerung mit Juden dabei, 7%, und im Südosten mit Polen. Während meiner Forschungen haben sich Fragestellungen in den Vordergrund geschoben, die sich in 2 Dreiecken abbilden lassen. Wie hingen die Massenverbrechen und insbesondere die Ermordung der litauischen Juden mit der Kriegführung und der Besatzungspolitik zusammen? Wie beeinflussten diese 3 Felder sich gegenseitig? Denn bis dahin wurden diese Felder immer isoliert voneinander untersucht und nicht aufeinander bezogen. Das 2. Dreieck, die Frage nach dem Verhältnis zwischen Deutschen, Litauen und Juden, favorisiert die multiperspektivische Untersuchung des Geschehens in Litauen 41 bis 44. Ich habe versucht, die jeweiligen Binnenlogiken zu rekonstruieren, nach denen die verschiedenen Gruppen handelten und interagierten. Was tatsächlich unter deutscher Besatzungsherrschaft geschah, war nämlich nicht nur Folge deutscher Pläne und deutschen Handelns, sondern resultierte aus dem ebenso dynamischen wie komplexen Prozess der Interaktion zwischen Besatzern und Besetzten. Die Bezeichnungen Deutsche, Litauer und Juden müssen dabei natürlich in Anführungszeichen gesetzt werden, dass sich nur dem Anschein nach um Volkstumskämpfe gehandelt hat. Der ethnische Nationalismus war zwar weitgehend dominant in dieser Zeit, aber für die historische Analyse darf er nicht zu dem Maßstab werden, um diese Geschichte zu analysieren. Das wirkliche Geschehen war viel differenzierter und die Gruppenbildung viel komplizierter, als es diese Kollektivsingulare suggerieren. Beide Dreiecke hingen zusammen. Weder kann man die Verbindungen zwischen Kriegführung, Besatzungspolitik und Massenverbrechen hinreichend analysieren, ohne auf die Beziehungen zwischen Deutschen, Litauen und Juden einzugehen. Noch kann man ihre Beziehungen untersuchen, ohne die Kontexte der Besatzungspolitik, der Kriegführung und der Verbrechen im Auge zu behalten. Und damit rücken wir die Shoah in Litauen unter deutscher Besatzung wieder die litauische Gesellschaft und die Orte, in denen die Massenverbrechen stattfanden, in den Mittelpunkt der Analyse. Es geht mir also darum, die beiden Fragenkreise zu verknüpfen und ihnen auf einer möglichst breiten empirischen Grundlage nachzugehen. Zwei weitere Fragerichtungen kristallisierten sich als zentral heraus, um die beiden Dreiecke zu untersuchen. Das ist die Frage nach den Machtbeziehungen und die Frage nach den Handlungsspielräumen, den Wahlmöglichkeiten der beteiligten Gruppen und Individuen. In englischen Vorträgen heißt es dann immer Power and Choice. Um die Beweggründe, die Motivation der handelnden Gruppen und ihre Praxis in ihrer Binnenlogik zu verstehen, erwies es sich darüber hinaus als aufschlussreich, nach ihren jeweiligen Erfahrungsräumen und Erwartungshorizonten zu fragen, in Aufnahme dieser zentralen Begrifflichkeiten von Reinhard Koselleck. Mit Erfahrung ist aber nicht einfach das gemeint, was erlebt wurde, was den Menschen widerfahren ist, sondern die Interpretation dessen, was geschah. Und daher kommt natürlich der Vorgeschichte der deutschen Besatzung bis 1941 eine wichtige Rolle zu, denn in dieser Vorgeschichte formten sich die Erfahrungsräume und die Erwartungshorizonte, die das Verhalten aller beteiligten Gruppen auch während der Besatzungszeit fundamental mitprägten. Für die Deutschen bzw. die Nationalsozialisten stand im Grunde eine bestimmte Sichtweise auf den November 1918 im Mittelpunkt dieses Erfahrungsraumes. Also der Niederlage im Ersten Weltkrieg mit anschließender Revolution, dem Vertrag von Versailles, der Inflation und heftigen inneren sozialen Kämpfen. Dieser November 1918 sollte revidiert werden, er sollte sich nicht wiederholen. Wohlgemerkt, nicht die Niederlage oder Versailles per se, sondern eine bestimmte Sichtweise, die sich nach 1918-19 erst allmählich entwickelte. Die spätere Perzeption war hier, wie so oft, von größerer Relevanz als das tatsächliche Geschehen. Für die Litauer beziehungsweise für große Teile der ethnisch-litauischen Gesellschaft und ihrer Eliten stand der Juni 1940 im Zentrum. Im Juni 1940 verlor Litauen gänzlich seine staatliche Unabhängigkeit und wurde kurz darauf zur 14. Sowjetrepublik. Das Trauma litauischer Nationalisten bestand in dem damit scheinbar manifest gewordenen Scheitern ihres Versuches der Nationalstaatsbildung. Für die Juden Litauens sind die Kristallisationspunkte, die ihren Erfahrungsraum dominierten, schwieriger zu fassen. Ein erster Referenzpunkt lag in den Erfahrungen während der deutschen Besatzung im Ersten Weltkrieg, die im Zusammenhang mit und im Kontrast zur zaristischen Deportationspolitik wahrgenommen wurden. Die Jahre 15 bis 18 wurden als hart erinnert, aber im Unterschied zur Politik der zaristischen Armee und Verwaltung wurden die Juden von den deutschen Besatzern nicht ausgesondert, sondern sie teilten das Schicksal der ganzen Bevölkerung. Dann spielte das relativ friedliche Leben im litauischen Nationalstaat von 18 bis 40 eine Rolle, das durchaus im Kontrast zu jüdischen Erfahrungen in Polen, der Ukraine und etwa Rumänien oder Ungarn, aber auch Deutschland ab 33 stand. Drittens war wichtig, was man über die deutsche Politik ab 39 im besetzten Polen wahrgenommen hatte, und das wurde verglichen mit dem, was man über die sowjetische Politik wusste bzw. ab Juni 40 am eigenen Leibe erfuhr. Schließlich gab es bei allen drei Gruppen wichtige generationelle Differenzen. Die Jüngeren interpretierten das Geschehen oft anders als die Älteren. Traditionellerweise wird der Krieg gegen die Sowjetunion ab Juni 1941 mit der Weltanschauung Hitlers erklärt. Sein Antibolschewismus, sein Streben nach Lebensraum im Osten hätten sich verknüpft mit seinem radikalen rassistischen Antisemitismus. Daher sei dieser Krieg als Weltanschauungskrieg geführt worden. Und von daher ließen sich auch die enormen Opfer erklären. Aber waren es wirklich die Siedlungsabsichten, die den ausschlaggebenden Kontext für die Entscheidungen und das Handeln der deutschen Besatzer bildeten? Oder nicht vielmehr die vermeintlichen Erfordernisse der deutschen Kriegführung? Lebensraumpläne für den Osten existierten zwar in einem geradezu absurden Umfang, aber es zeigt sich, dass sie in der Praxis kaum eine Rolle spielten. Diese war im europäischen Hinterland der Fronten dominiert von Fragen der Sicherheit, der Ernährung und der Arbeit. Die deutsche Führung glaubte 1940-41 den Krieg gegen die Sowjetunion und damit auf dem europäischen Kontinent sehr rasch gewinnen zu müssen. Sie stand unter einem enormen Zeitdruck. Hitler war der festen Überzeugung, dass bei jedem weiteren Abwarten sich die strategische Situation der Deutschen nur verschlechtern könne. Er und die meisten anderen in der Reichsführung glaubten, dass allerspätestens 1942 die USA in großem Stil in den Krieg eingreifen könnten und dass dann eine ähnliche Konstellation wie 1917-18 drohe. 1917, April 17 sind die Amerikaner in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Deutschen waren aus dieser Sicht nicht nur ein Volk ohne Raum, sondern viel wichtiger noch ein Volk ohne Zeit. Daher musste 1941 in einem Blitzkrieg die Sowjetunion angegriffen werden. Zunächst waren weder die Ermordung aller sowjetischen Juden während des Krieges noch die Ermordung von Millionen sowjetischer Kriegsgefangener geplant. Es gab Massenmordplanungen, die sich aber gegen die vermeintlichen sowjetischen Führungsschichten richteten, deren Ermordung die Führung des Blitzkrieges erleichtern und zum Zusammenbruch des sowjetischen Staates führen sollte. Die beabsichtigte Enthauptung der Sowjetunion folgte dem Vorbild deutscher Politik in Polen, sollte hier jedoch sehr viel größeren Umfang annehmen. Jüdische Männer wurden dabei in antisemitischer Weise als Teil der sowjetischen Führungsschicht betrachtet. Die NS-Führung kombinierte im Vorfeld des Krieges die sofortige Enthauptung mit dem Gelingen der Hunger- und Raubpläne. Also der vermeintlichen Notwendigkeit, sowohl innerhalb weniger Monate die sowjetische Ernte von 1941 möglichst komplett zu rauben und für sich zu nutzen, als auch die besetzten Gebiete der Sowjetunion als wirtschaftliches Hinterland für die Weltkriegführung auszubeuten. Infolge dieser Notwendigkeit wollte die deutsche Führung 20 bis 30 Millionen sowjetischer Zivilisten dem Hungertod ausliefern. Anders glaubte man, die eigene Kriegsführungsfähigkeit zu verlieren, da man nicht genug Ressourcen zur Verfügung habe. Und so hoffte sie zudem, die in den riesigen Räumen kaum lösbaren Anforderungen an die Nachschublogistik leichter lösen zu können. Angesichts des sich schließenden Zeitfensters und knapper werdender Ressourcen sollte daher die Blitzkriegführung nicht nur mit Enthauptung, sondern auch mit extremer Ausbeutung kombiniert werden. Beide Mordpläne, Enthauptung und der Hungerplan, stellten aus deutscher Sicht zentrale Elemente der Fähigkeit NS-Deutschlands dar, sich im sich abzeichnenden Weltkrieg überhaupt bestehen zu können. Und beide Elemente schienen gefährdet, weil das nötige Personal fehlte. Generalquartiermeister Eduard Wagner hatte 500.000 Mann gefordert, 500.000. Der Wirtschaftsstab Ost 360.000 Mann als Minimum zur Sicherung der Gebiete zwischen den sogenannten Rollbahnen, auf denen die Panzer liefen und die Divisionen lang marschierten, und insbesondere zum Raub der Ernte 41. Mindestens 360.000 Mann. Schließlich standen aber im Durchschnitt statt der geforderten 180 Mann pro Kreis nur 21 zur Verfügung. Eine Unterbesetzung von 90%. Dieses zentrale Manko des schlichten Personalmangels markierte einen der neuralgischen Punkte der deutschen Planung und erschwerte nicht nur das zentrale Strategieelement der Zerschlagung des sowjetischen Staates, sondern gefährdete vier weitere wesentliche Bestandteile der Kriegführung: die Sicherung der Nachschub- und Transportwege, den Zugriff auf die Ernte 41 sowie die Umsetzung der Hungerplanung, die Verhinderung von Widerstand und die anvisierte rassistische Umsiedlungspolitik in den besetzten Gebieten. Stattdessen sollte nun zum einen grenzenloser Terror durch die Wehrmacht und SS-Einheiten das fehlende Personal ersetzen. Zum anderen, und hier kommen die Litauer ins Spiel, sollten einheimische nicht-deutsche Helfer die deutschen Kräfte ergänzen. Von fundamentaler Bedeutung für die deutsche Seite ist nun, dass fast nichts von diesen Vorkriegsplanungen funktionierte. Klappt alles nicht. Aber die Gründe für die Planungen natürlich trotzdem bestehen blieben. Weder ließ sich die Rote Armee trotz ihrer immensen Verluste in hinreichend großem Maße einkesseln, wie in der Blitzkriegführung, in der Planung, alternativlos vorgesehen. Noch brach der sowjetische Staat zusammen. Die Kampfkraft der Roten Armee war weit stärker als erwartet und erhofft. Die Nachschubprobleme konnten kaum bewältigt werden und schränkten die Bewegungsfähigkeit der Truppen noch viel deutlicher ein als ohnehin angenommen. Die im Hungerplan vorgesehene territoriale Selektion in Defizit- und Überschussregionen funktionierte überhaupt nicht. Die Ernte 41 konnte nicht geraubt werden. Und die Deutschen kontrollierten auch keine Territorien, in die man unerwünschte Bevölkerungsgruppen und insbesondere die Juden Europas deportieren konnte. Mit der zu lange andauernden Schlacht bei Smolensk im Juli, August 1941 wurde der Reichsführung in zunehmend bedrohlicher Weise klar, dass der Krieg nicht mehr 1941 beendet werden würde. Und das hieß, man drohte in die strategische Defensive zu geraten, die gerade das Blitzkriegskonzept hatte verhindern sollen. Mit anderen Worten, ein erneutes 1918 lag im Bereich des Möglichen. Das durfte auf keinen Fall geschehen. Alles sollte getan werden, um ein erneutes Scheitern, eine erneute Niederlage in präventiver Weise zu verhindern. Dieses erneute 1918 taucht also schon 1941 am Horizont auf, am Erwartungshorizont. Nicht erst ab der Jahreswende 42-43. Die deutsche Zivilverwaltung begann ihre Tätigkeit Ende Juli 41, 7 Wochen nach Kriegsbeginn, somit unter ganz anderen Bedingungen als ursprünglich angenommen und geplant. Der unerwartet krisenhafte Verlauf des Krieges ab der zweiten Julihälfte 1941 führte dazu, dass die Besatzungspolitik in Litauen nicht Teil einer Nachkriegsordnung war, sondern während der gesamten 3 Jahre 1941 bis 1944 Teil der Kriegführung sowie der Kriegswirtschaft blieb. Im Kern sollte also Europa zu einer Festung ausgebaut werden, um im sozialdarwinistischen Kampf der Völker, im Weltkrieg, der kommen würde, bestehen zu können. Und im innersten Kern ging es der Nazi-Führung um die Errichtung ihrer Vision der deutschen Volksgemeinschaft. Diese beiden Projekte bestimmten das antisemitische und rassistische Wertesystem der Nationalsozialisten und leiteten ihre Entscheidungen. Zum Erwartungshorizont der Litauer. Sie strebten nach erneuter staatlicher Souveränität in einem neuen Europa, das nach Meinung der allermeisten kein demokratisches, liberales sein würde, sondern entweder autoritär und oder faschistisch oder bolschewistisch-sozialistisch. Die dominante weltanschauliche Ausrichtung der nationalen Eliten lag in dem Wunsch, ebenfalls eine homogenisierte Volksgemeinschaft in einem souveränen Staat zu errichten. Die Erwartungen und Hoffnungen der Juden Litauens ab Juni 1941 richteten sich innerhalb weniger Wochen darauf, das schiere Überleben irgendwie zu ermöglichen. Durch die deutsch-litauische Koalition saßen sie in der Falle. Es ging darum, Zeit zu gewinnen, irgendwie zu verstehen, was passiert, was fast unmöglich war. Und in der Annahme, dass der Krieg und diese Besatzung bald vorüber sei, hoffte man zum Kriegs- und Besatzungsende hin auf ein Wunder und am Leben zu bleiben. Was ist in Litauen unter deutscher Besatzung geschehen? Die zunächst größte Opfergruppe bestand nicht aus Juden oder aus einheimischen Kommunisten oder aus Partisanen, sondern aus sowjetischen Kriegsgefangenen. Mindestens 170.000 Kriegsgefangene starben in Lagern in etwa einem Dutzend Orten und Städten auf litauischem Territorium und an der deutsch-litauischen Grenze. Die meisten von ihnen in den ersten 9 Monaten deutscher Besatzungsherrschaft bis zum Frühjahr 1942. Sie starben vor allem an Hunger, Krankheiten, Kälte und Verelendung. Einige Tausend wurden erschossen. Weithin vergessen von der Forschung ist die große Opfergruppe der zwangsevakuierten Zivilisten aus weiter östlich gelegenen Gebieten. Sie wurden von der Wehrmacht auf ihren Rückzügen 43-44 nach Westen getrieben und im Frühjahr 44 waren es allein in Litauen, in dem winzigen Litauen, mindestens 210.000 Menschen, die auf viele improvisierte Lager verteilt, oft die vorherigen Kriegsgefangenenlager, teilweise auch vorherige Ghettos und oft zu einer Hungerexistenz verurteilt waren. Ihre Opferzahl lässt sich nur schätzen. Sie liegt meines Erachtens bei etwa 40.000. Weitere 5.000 Opfer forderte die deutsche Politik unter sowjetischen Aktivisten und ihren zurückgelassenen Familien unter Polen, Russen, Partisanen und Zivilisten aus den Partisanengebieten unter den Roma und den psychisch Kranken. Und fast die gesamte jüdische Bevölkerung wurde zwischen 41 und 44 ermordet. Etwa 205.000 bis 10.000 Juden lebten in Litauen im Juni 41. Im Sommer und Herbst 41 führten Deutsche mit litauischer Hilfe In diesem Raum eine nahezu unvorstellbare Mordkampagne durch, der über 150.000 Juden zum Opfer fielen, nahezu 100.000 in der Provinz und über 50.000 in den größeren Städten. Zuerst wurden im Sommer 41 etwa 20.000 jüdische Männer ermordet, die allermeisten nicht durch Pogrome. Durch Pogrome starben etwa 1.100, sondern durch Erschießungen. Um die 100 Ghettos entstanden in den Provinzen mit 90.000 jüdischen Frauen, Kindern und älteren Männern. Als Ende Juli 41 die deutsche Zivilverwaltung die Militärverwaltung abgelöst hatte und zu ihren Hauptaufgaben die Unterstützung der Kriegführung und die Stabilisierung des Hinterlandes geworden waren, fiel die Entscheidung, alle Juden in den Provinzen außerhalb der Städte zu ermorden, alle. In den wenigen größeren Städten Kaunas, Vilnius und Šiauliai fanden riesige Selektionen statt. Die Überlebenden wurden in Ghettos gesperrt. Ab Frühjahr 42 lebten noch insgesamt über 48.000 Juden in den Ghettos in Litauen. Sie sollten für die deutsche Kriegswirtschaft arbeiten. Und schließlich erlebten etwa 9.000 bis 10.000 Juden über ganz Europa verstreut das Kriegsende im Mai 45. Die Beziehungen zwischen Litauen und litauischen Juden waren während der deutschen Besatzung in vieler Hinsicht katastrophal. Die litauische Involvierung in die Ermordung fast aller litauischen Juden war zutiefst schockierend für die Juden. Auf die Anklagen von jüdischer Seite reagierten viele Litauer schon seit 1943 noch im Untergrund während der deutschen Besatzung mit dem Gegenvorwurf, sie selbst, die Litauer, seien die ersten Opfer gewesen, und zwar der Juden und der Bolschewisten. Sie hätten Juden nur deswegen verfolgt, weil sie Kommunisten gewesen seien, und es wären die Deutschen gewesen, die Juden verfolgt haben, weil sie Juden gewesen seien. Zudem hätten Litauer selbst auch unter Deutschen gelitten und hätten dann die Katastrophe der zweiten sowjetischen Besatzung ab 1944 erleben müssen. Diese Aufstellung zeigt, dass ethnische Litauer tatsächlich unter deutscher Herrschaft gelitten haben. 3.000 bis 4.000 wurden ermordet. Aber unter sowjetischer Herrschaft wurden insgesamt etwa 150.000 Menschen deportiert und in den Kämpfen nach 1944 etwa 20.000 getötet. Erste Besatzungszeit 40-41 etwa 20.000 Opfer, 13.000 Litauer etwa darunter. Zweite Zeit 150.000 mit 20.000 Toten. Bevölkerungsanteil von etwa 7%. Also auf Deutschland bezogen würde das bedeuten, werden 5,6 Millionen Menschen verloren. 5,6 Millionen, 7%. In den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg hat es so viele Erzählungen, Diskussionen und gegenseitige Anklagen gegeben, dass ein Großteil der Geschichtsschreibung auf allen Seiten von den eben angedeuteten Gefühlen und Positionen, den gegenseitigen Anklagen, zutiefst beeinflusst worden ist. Die wesentliche und so notwendige Unterscheidung, wie ich finde, zwischen Geschichte und Erinnerung, zwischen History und Memory, ist zu oft verschwunden oder zumindest verwischt. Ich denke, dass es die Aufgabe des Historikers in diesem wie in allen ähnlichen Fällen ist, genau das zu tun, was Historiker tun sollen. Sich nicht als Richter zu gebärden, sondern die zur Verfügung stehenden Quellen, so gut es geht, zu untersuchen und sich an die Rekonstruktion und Analyse der Geschichte auf Basis dieser Quellen zu machen. Und dies sollte so ausgewogen wie möglich geschehen, getragen von der Hoffnung, dass sich die empirische Grundlage verbessert, auf der die Diskussionen stattfinden können. Wie sahen die Machtbeziehungen, die Strukturen der Kooperation zwischen den Deutschen und den Litauern 41 bis 44 aus? Das deutsche Zentrum in Kaunas war tatsächlich relativ stark, wenigstens auf dem Papier. Hier ist ein Organigramm der drei Hauptabteilungen, Politik, Verwaltung und Wirtschaft, abgebildet mit ihren jeweiligen Unterabteilungen, also bei Wirtschaft, Landwirtschaft, gewerbliche Wirtschaft, Forst und Holz, Arbeits-, Sozialpolitik und so weiter. Nun ist es wichtig zu verstehen, dass in jeder dieser Abteilungen nur eine Handvoll Deutsche arbeiteten. Sie waren verbunden mit den ehemaligen litauischen Ministerien. Zum Beispiel die wichtigste Abteilung für die Deutschen war die Landwirtschaftsabteilung. Dort finden wir 43 Deutsche in Kaunas und etwa 80 in den Provinzen in den Gebietskommissariaten. Diese 120 Deutsche sollten über 400.000 Bauernhöfe kontrollieren und für die deutsche Kriegswirtschaft ausbeuten. Wie konnten die Deutschen das anstellen und an die Ernten und das Vieh herankommen? Wir erinnern uns, notwendig für die Fortführung des Krieges. Im Wesentlichen versuchten sie also, die litauischen Genossenschaften und die ehemaligen litauischen Institutionen zu kontrollieren und zu eigenen Zwecken einzuschalten, also das Landwirtschaftsministerium und die litauische Landwirtschaftskammer. Kurz gefasst, wir sehen insgesamt etwa 150 bis 200 Deutsche, die eng mit 15.000 Litauern in agrarischen Instanzen zusammenarbeiteten. Und so wird schlagartig deutlich, dass die Deutschen mit einem zentralen Dilemma konfrontiert waren. Wie erreicht man die aus deutscher Sicht so notwendige Unterstützung für die deutsche Kriegswirtschaft, ohne die Kooperationsbereitschaft der Litauer zu gefährden? Wie beutet man den Agrarsektor in drastischer Weise aus und riskiert dabei nicht litauischen Widerstand? Jeder Gedanke daran, Gewalt und Terror gegen ethnische Litauer zu gebrauchen, war in diesem Kontext sinn- und nutzlos. Die Deutschen hingen nämlich schlicht von der litauischen Bereitschaft zur Mitarbeit ab. Dieses frustrierte die Deutschen und immer wieder überlegten sie, Gewalt einzusetzen. Manches Mal geschah das auch, aber sie hatten einfach nicht genügend polizeiliche und militärische Kräfte zur Verfügung. Im Zentrum der deutschen Gestapo in Kaunas arbeiteten im Durchschnitt 18 Männer. 18. In ganz Litauen waren es bis zu 100. In der deutschen Sicherheits- und Kriminalpolizei, in der litauischen waren es 8 bis 9 Mal so viel. Die Masse der Polizeikräfte wurde durch die normale Ordnungspolizei gestellt. Im September 1942 arbeiteten 550 Deutsche und fast 12.000 Litauer in der Polizei, wobei diese Zahl auch diejenigen litauischen Polizisten einschließt, die außerhalb Litauens eingesetzt wurden. Also zu dem Zeitpunkt waren von 20 litauischen Polizeibataillonen 11 außerhalb eingesetzt, also in Weißrussland, Ukraine und Polen. In den 4 Gebietskommissariaten außerhalb der beiden großen Städte existierten an deutscher Verwaltung ausschließlich die Gebietskommissare, deren Exekutive in den litauischen Kreischefs bestand, den 25 litauischen Kreischefs. Es gab kaum Deutsche auf dieser unteren, niedrigen, aber für die Implementierung von Politik ausschlaggebenden Ebene der Lokalverwaltung. Zum Beispiel in dem riesigen nördlichen Distrikt Chaulei arbeiteten im Oktober 1941, das ist die Zeit, als dort 60.000 Juden ermordet wurden, 8 Deutsche in der Verwaltung, 8. In der Provinz Vilnius, als dort etwa 33.000 Leute ermordet werden, waren es 10 Deutsche. Sie haben es gesteuert, aber es waren eben nur 10. Ich plädiere also dafür, zu dem analytischen Blick von oben herab, top-down, den Blick von unten, bottom-up zu ergänzen. Insbesondere sollten diejenigen Ebenen der Macht, auf denen die tatsächliche Umsetzung von Politik stattfindet, nicht ignoriert werden. Ich hoffe, dass auch in dieser Kürze klar geworden ist, dass obwohl auf dem Papier die Litauer nicht so viel Rechte hatten, in der Praxis die Deutschen die litauische Kooperation brauchten, um irgendwas zu erreichen. Und Litauer waren wohl kaum bereit, gegen ihr eigenes Volk, verstanden in einem ethnisch-nationalistischen Sinne, vorzugehen. Und die Deutschen wussten das und zogen es in ihre Überlegungen mit ein. Was bedeutet das nun für die Geschichte der litauisch-jüdischen Beziehungen unter deutscher Herrschaft? Vor allem heißt es, dass Litauer wirklich eine, wenn auch begrenzte, Wahl hatten, welche Juden nicht hatten. Der weltanschauliche und kulturelle Mainstream in der litauischen Bevölkerung war eindeutig national, nationalistisch. Der Nationalismus hatte sich massiv verstärkt in den gut 20 Jahren der Unabhängigkeit von 18 bis 1940, besonders unter dem Regime ab 1926 von Antanas Smetona. Und der Nationalismus wurde durch die Erfahrungen unter der Sowjetherrschaft 40-41 der ersten sowjetischen Besatzung natürlich noch stärker. Die Werte der Gesellschaft wurden massiv durch die Frage beeinflusst, durch die eine Frage beeinflusst: Dient dieses, was ich jetzt tun will, dem litauischen Nationalstaat oder schadet es ihm? Also die Liebe zum und der Dienst am litauischen Vaterland wurden zum entscheidenden Maßstab für immer mehr Menschen in diesen Jahrzehnten. Und es nährte das, was der Soziologe Michael Mann Nation Statism genannt hat. Die utopische Erwartung, dass der homogene Nationalstaat alle wichtigen Probleme lösen werde. Nun gab es verschiedene Strömungen im litauischen Nationalismus. Seit 1926, dem Putsch der Armee und Smetonas gegen die sozialdemokratisch dominierte Regierung, waren die liberalen und linken Strömungen sehr schwach. Die dominierenden Kräfte waren die konservativen und die rechtsextremen Gruppen, die langsam an Einfluss gewannen. Letztere, also die Rechtsextremen, organisierten sich im sogenannten Eisernen Wolf unter Augustinus Voldemaras, einer paramilitärischen faschistischen Organisation. In Klammern, Voldemaras, Führer der litauischen Faschisten, wie heißt der Bösewicht in Harry Potter? Voldemort. Voldemaras, das ist nach diesem Vorbild. Sie drängten ohne großen Erfolg auf eine radikalere Politik von Smetona gegen Nicht-Litauer, vor allem Polen und Juden. Und innerhalb der konservativen Strömung, also nicht bei den Rechtsextremen, sondern in konservativen Strömungen, drängte die jüngere Generation auf eine radikalere nationalistische Politik, insbesondere in der zweiten Hälfte der 30er Jahre. Das ist wichtig für das Verständnis der Vorgeschichte, denn viele radikalisierende Momente finden sich bereits vor der sowjetischen Besatzungszeit 40-41, spitzen sich dann jedoch im Kontext von 40-41 noch einmal zu. Die Mitglieder dieser jüngeren konservativen Generation und einige Rechtsradikale stellten dann die Hauptmitglieder der litauischen Aktivistenfront und der provisorischen Regierung, die zu Beginn der deutschen Besatzung, das ist die Zeit der Pogrome und der ersten Massenerschießungen, von Juni bis August 1941 amtierte. Oft vergessen und gleichwohl sehr wichtig für die spätere Involvierung der litauischen Polizeikräfte und litauischen politischen Funktionäre in die mörderische Politik gegen die Juden, war der Erfolg des rechtsextremen Flügels Ende Juli 1941, als er durch einen Putsch fast die komplette Führung aller bewaffneten litauischen Kräfte übernahm. Diese jungen Soldaten und Polizisten waren offen faschistisch, radikal antisemitisch, selbstverständlich im Namen einer faschistischen Version des zukünftigen litauischen Nationalstaates. Und es war diese Gruppe, stellte die wichtigsten Täter, die andauernd unter deutschem Kommando die litauischen Juden isolierten und ermordeten in den Städten und in den ländlichen Gebieten. Um es ganz deutlich zu sagen, gleichwohl, die Deutschen, wir, waren die Hauptinitiatoren der Massenmorde an den Juden. Das gilt sowohl für die Pogrome zu Anfang im Juni 1941, als auch für den Übergang zur Ermordung aller litauischen Juden im Juli, August 1941, sowie dann die gesamte Zeitspanne bis zum Ende der deutschen Besatzung im Sommer 1944. Eine der entscheidenden Fragen ist nun, warum akzeptierte die übrige litauische Gesellschaft und alle nicht rechtsextremen Politiker diese vorher noch nie dagewesenen Massenmorde? Es gibt kein einziges öffentliches kollektives Dokument, keine öffentliche kollektive Stellungnahme gegen den antijüdischen Horror. Die übliche Antwort lautet, nun, das war halt ein totalitäres System. Das wäre viel zu gefährlich gewesen. Dieses Top-Down-Argument ignoriert, was gleichzeitig in vielen anderen politischen Sphären geschah. Dort finden wir nämlich zahlreiche öffentliche Proteste gegen die deutsche Politik, etwa im wirtschaftlichen Bereich, bei der Zwangsarbeitspolitik, in der Bildung, in der Siedlungsfrage, im Antipartisanenkampf und der in Litauen erfolglosen Mobilisierung für die SS-Division. Nichts finden wir gegen die antijüdische Politik. Nur individuelle Proteste sind überliefert. Kleines Beispiel möchte ich kurz erläutern, um deutlich zu machen, welche Wahlmöglichkeiten Litauer tatsächlich zur Verfügung standen und die sie auch wahrnahmen. Als im Sommer 1943 eine Diskussion begann, etwa 400 psychisch kranke Litauer, ethnische Litauer, aus den Krankenhäusern in Vilnius und Kalvaria umzubringen, organisierten sofort litauische Ärzte und die Kirche öffentliche Proteste. Das sei nicht akzeptabel. Und es wurde nicht umgesetzt. Es hat es gestoppt. Keine Proteste gab es hingegen, als die jüdischen Behinderten, Kranken ermordet wurden. Also, wir haben keinen öffentlichen Protest gegen die Ermordung der litauischen Juden, obwohl er möglich gewesen wäre. Und das, so denke ich, ist einer der oft ignorierten Gründe, warum die litauische Gesellschaft heute nur so schwer mit ihrer Geschichte der Beteiligung an der Shoah umgehen kann. Der Verweis auf das gleichsam andere Litauen ist oft unglaubwürdig und nicht überzeugend. Und das bezieht sich auf kollektives Handeln. Auf individueller Ebene ist das Bild für die litauische Seite natürlich differenzierter. Wir sollten nicht unterschätzen, dass bis heute 893 litauische Bürger als gerecht unter den Völkern von Yad Vashem nach strengen Kriterien anerkannt wurden. Etwa 3000 Juden, ist die Schätzung, konnten durch die Hilfe von Nichtjuden überleben. Erlauben Sie mir, bevor ich zum Schluss komme, kurz die jüdische Perspektive anzusprechen. Aus jüdischer Perspektive bedeutete die deutsch-litauische Koalition, ich habe es schon betont, in der antijüdischen Politik, dass sie ausweglos in der Falle saßen. Die Juden hatten schlicht keine Chance, kollektiv zu handeln. Der erste Angriff im Sommer 1941 war viel zu schnell, entsetzlich und mörderisch. Zur Situation derjenigen Juden, die die ersten Mordwellen überlebten, in Ghettos gesperrt waren und dort 2 bis 3 Jahre leben mussten, möchte ich Ihnen eine Seite aus meiner Studie vorlesen. Gab es wirkliche Wahl- und Handlungsmöglichkeiten unter den Bedingungen des Ghettos? Vielleicht sind sie nur mit solch zutiefst paradoxen Begriffen zu analysieren, wie ihn zum Beispiel Lawrence Langer mit Choices geprägt hat. Die Deutschen hatten die Juden in eine Lage gezwungen, in der jede klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse unmöglich wurde. Jede Entscheidung hatte einen übergroßen Preis zur Folge Moralisch unlösbare Fragen stellten sich. Das Stückchen Brot, das man selbst aß, fehlte jemand anderem. Die überlebenswichtige Arbeit diente den feindlichen deutschen Kriegsanstrengungen. Sollte man mit deutschen Litauern kooperieren? Sollte man jede Kooperation vermeiden? Selbst die Entscheidung, total mit den Deutschen zu kooperieren, hätte nur die Beschleunigung des eigenen Untergangs zur Folge gehabt. Was in einem Moment die richtige Entscheidung zu sein schien, konnte schon im nächsten fatale Folgen haben. War es besser, als arbeitsfähig etikettiert zu sein oder nicht? Im Juli 41 konnte es einen töten, im Oktober 41 retten. Es konnte die Auswahl für ein noch schlimmeres Außenlager bedeuten, es konnte einen bei einer Selektion auf die richtige Seite bringen. Sollte man sich heimlich organisieren oder versuchen, sich nur mit seiner Familie oder alleine durchzuschlagen? Wäre es nicht würdevoller, mit Waffen zu kämpfen? Oder erforderte es mehr Mut, nicht die anderen angesichts der Drohung mit kollektiver Verantwortung noch mehr zu gefährden? Sollte man darauf achten, traditionelle moralische Grundsätze zu bewahren? Oder sollte man alle herkömmliche Moral fahren lassen? War es sicherer in der Stadt oder in den ländlichen Umgebungen? War man im Ghetto geschützter oder sollte man außerhalb ein Versteck suchen? Sollte man die Flucht versuchen, sollte man bleiben? Welche kollektiven Überlebensstrategien boten Hoffnung? Die Judenräte in Litauen und die meisten der Ghettobewohner sahen nur die Möglichkeit, um des Überlebens willen für die Deutschen zu arbeiten und somit ihre Kriegführung zu unterstützen. Doch das bedeutete in der Regel auch, Kinder und Alte bzw. alle als arbeitsunfähig gestempelten Menschen preiszugeben. In einer solchen Situation der Choiceless Choices konnte es nicht die Strategie des Überlebens geben. Saul Friedländer, der bis heute das vielleicht beste Buch zur Shoah geschrieben hat, hat argumentiert, dass es ganz auf die Zeitpunkte und Kontexte ankäme, in denen die Judenräte handeln mussten. Die Judenräte versuchten verzweifelt, die Überlebenden zu schützen und hofften auf eine baldige militärische Niederlage der Deutschen. Und nur vom reinen Zufall, so Friedländer, hing es ab, wer am Leben blieb und nicht vom Verhalten der Judenräte. Weder ihr organisatorisches und diplomatisches Geschick noch ihre moralischen Grundsätze konnten letztlich das Schicksal der jüdischen Gemeinden beeinflussen. Auch der bewaffnete jüdische Widerstand hat nicht vermocht, die ghettoisierten Juden zu retten, so wichtig er in symbolischer Hinsicht auch war. Im Gegenteil, oft beschleunigte er sogar den Vernichtungsprozess. Ebenso wenig konnte die Behinderung jüdischen Widerstands durch die Judenräte, wie der Gens in Vilnius das versucht hat, in Vilna, das Schicksal der jüdischen Gemeinden beeinflussen. Welche Entscheidung die Juden auch trafen, in dieser Vernichtungsphase waren sie mit unüberwindlichen Dilemmata konfrontiert und machtlos. Weit wichtiger für das Schicksal der Juden war das Verhalten der örtlichen Behörden, der nicht-jüdischen Einwohner und Widerstandsbewegungen. Waren sie zur Hilfe bereit, bestand eine Überlebenschance, sonst kaum. Ich komme zum Schluss. Ich hoffe, dass ich Ihnen einige Eindrücke vermitteln konnte, warum ein multiperspektivisch breiter Ansatz vielversprechend ist. Die Fragen sind oft einfach, die Antworten notgedrungen etwas komplizierter. Bezogen auf die Frage der Kooperation mit den Deutschen, der sogenannten Kollaboration, ein Begriff, den ich nicht verwende, finden wir zentrale Elemente der skizzierten Situation und Konstellation so nicht nur in Litauen, sondern in den meisten europäischen Staaten und Regionen unter deutscher Besatzung. Ob wir nach Lettland oder nach Polen schauen, nach der Ukraine oder Weißrussland, nach Frankreich, Niederlande oder Belgien, nach dem spätbesetzten Ungarn oder der Slowakei. Bei allen wichtigen Unterschieden im Einzelnen, das Bild der tiefen Involvierung nicht-jüdischer und nicht-deutscher Täter gegen die örtlichen Juden ist sehr verstörend. Wir tendieren gern dazu zu glauben, dass unter einem Besatzungsregime alles vom Besatzer abhinge. Das ist ein verzerrtes Bild. Und wir sollten möglichst viele Gruppen der besetzten Gesellschaft in unsere Untersuchung einbeziehen. Dann haben wir eine Chance, uns dem anzunähern, was geschehen ist und auch warum es geschehen ist. Im Kontext der nicht-deutschen, nicht-jüdischen Kooperation mit den Deutschen bedeutet dies, die Shoah war eine deutsche Initiative, aber unglücklicherweise exekutiert mit der Hilfe von sehr vielen. Die Juden saßen fast überall in Europa in der Falle, nicht nur in Litauen. Ich bin also davon überzeugt, dass der multiperspektivische Ansatz uns hilft, die Geschichte der Massenverbrechen und der Shoah besser als bisher zu verstehen. Das heißt aber nicht, wie es seit einigen Jahren Mode ist, diese Geschichte ausschließlich als eine von ethnischen Kämpfen zu begreifen. Wir brauchen für diese spezifische Geschichte der Massenverbrechen den je situativen Kontext des Krieges, der Kriegführung und der komplexen Besatzungspolitik. Dann, so denke ich, können wir diese Geschichte der Vernichtung der Juden in Europa und auch der Zerstörung von Vilna, des Jerusalem Litauens, besser rekonstruieren, kontextualisieren und analysieren. Denn ich bin davon überzeugt, dass der Sinn unserer Beschäftigung mit dieser Geschichte und auch der Beschäftigung mit der Geschichte der Shoah nicht in leicht verdaulichen moralischen Rezepten oder politisch leicht zu instrumentalisierenden vermeintlichen Lehren liegt, sondern schlicht in der anzustrebenden Erkenntnis der möglichen Lernen. Alles andere folgt daraus. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Soweit der Vortrag des Historikers Christoph Diekmann über den Holocaust in Litauen oder, wie er es soeben bezeichnet hat, über die Shoah. Wir haben heute im Hörsaal aus Anlass des 74. Jahrestages der deutschen Kapitulation am 8. Mai 1945 daran erinnert. Mit einem Ausschnitt aus einer Veranstaltungsreihe, die von der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn ausgerichtet wurde.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.